Servus und habe die Ehre zu einer weiteren Folge der Jackl erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Heute steht die 21. Folge der Lesung aus Franziska Hagers Meine Erde, Kulturgeschichte des Chiemgaus an. Salzach und Inn. Zitat: Der Innstrom, welchen Strabo Atesinum nennt, hat seinen Ursprung bei denen Engadleinern. Nachdem er das liebe Bayern berührt, nimmt er seinen Rinnsal meistens durch lauter schöne Wiesen und ein sehr ebenes Land. Nachdem er die Salzach Alza eingetrunken, wird er der Gestalt berauschet, dass er, da er zu Passau in die Donau sich versenkt, mit Behaltung seiner bestehenden Farbe zu verstehen gibt, dass gleich wie er in dem rauen Gebürg entspringt, also auch eines rauen, ungehorsamen Gemütes sei. Zitat Ende. So lautet es im Kurbayerischen Atlas von 1637. Tief im Graubündner Land, aus den Eisfeldern der südlichen Hänge des Septimerberges, bricht Einos, der Gehende, der Eilende, der Inn. In den Quellwassern des Luginosees badet er sich rein von den Schlacken seiner Geburt, stürmt von Berg zu Berg, bricht sich hier eine sperrende Wand auf, dort ein steinernes Tor, sammelt die Wildwasser des Engadin, nimmt bei Innsbruck die schwatzhafte Sill mit sich und tritt von allen Fesseln gelöst bei Kufstein in seine bayerische Wahlheimat ein. Hier schmückt er sich hochzeitlich mit dem Kranz der Berge, mit der seidengrünen Schönheit unserer Alpenlandschaft, mit dem Dufte ihrer greifbar nahen Ferne und mit einem Himmel über ihm wie klingende Glocken. Bei Rosenheim ist der Gang des Inn tief und schwer geworden. Was er bis dahin auf seiner Reise dem Erdschoße in spielerischem Ungestüm entrissen und mit sich geführt, das legt er dessen überdrüssig in mächtigen Sand- und Geröllweiten an sein Ufer. Wie eine Schmuckstange wölbt sich der Rosenheimer Brückenbogen über den Strom mit seiner ungehemmten Schau auf seinen blanken Leib. Ufer ab, Ufer auf, in seine steinweiße Milde, wenn er sanft wie ein österliches Lämmlein und voll der friedlichen Unschuld durch seine Auen weidet, in seine eilende Lust und in seine unheilvolle Unbändigkeit, wenn er jeglichen Maßes bar seine schmutzig-gelben Frühlingsschmelzfluten oder die Wasserberge gewitterschwerer Sommer donnernd durch die Brückenbogen wälzt und an die Joche prellt, tosend und klatschend hoch auf an die Uferbauten sich wirft und die Steine aus ihren Mauern spült. Wo seine Landschaft sich weitet, bettet er sich eigenwillig einmal so, einmal anders, beschläft das Bette und verlässt es auch wieder einmal. Dort trauern dann müde, stagnierende Altwasser um den Entronnenen und Weide und Schilf beflüstern ihre Verwaistheit. So zieht der Innstrom weit ausholend wie ein riesiger Bogenschwinger an Städte und Märkte und Dörfer, zieht durch bewaldete Moränenhänge und ernteträchtige Äcker, vorbei an geistlichen Burgen und bäuerlichen Einschichthöfen, mächtig wie fürstliche Pfalzen, zieht endlos aus dem Schoß der Erde in den Schoß der Welt. Dieselbe Schönheit, die der Inn auf seinem Wege mit genießerischem Behagen in schier unersättlichem Zuge schlürft, dieselbe Schönheit nimmt die Salzach, die flinke, grünäugige Bergjungfer, in raschem Trunke in sich auf. Sie entspringt an der Salzburger Salzachscharte, auf dem Salzachkopf in einer Höhe von 2320 Metern. Salzach ist die Arche, die das Salz auf ihren Rücken trägt in römischer Zeit, Ivaro oder Iganto, auch Isonta, aus keltischer Wurzel hergeleitet genannt. Im weiteren Laufe vereinigt sie sich mit den Abflüssen der Hohen Tauern, durcheilt das pinzgauische Lengental und das pongauische Quertal und tritt bei Salzburg in ebenes Gelände ein. Zitat: Nachdem sie laufend Dittmanningen mit ihren fruchtreichen Fluten beseligt, tut sie dem Innstrome sich gehorsam unterwerfen, Zitat Ende, und mündet, nachdem sie von Freilassing an die Grenze zwischen Salzburg und Bayern führte, bei Heiming in den Inn. Uralt wie die Menschheit ist die Schifffahrt. Es war einmal, da schwammen auf unserem Inn- und Salzachstrom wie die Entenreihen in den Dorfbächen Schiffe, schwer und beladen mit allen Schätzen des Handels mit Italien und dem Ungarnland. Beladen mit Metall, Holz, Marmor, Getreide, Wein, Obst, Öl, Salz und Industriewaren. Langsam und ohne Hast glitten sie aus dem aufgehenden Morgen in den sterbenden Abend, glitten durch die in Schönheit stumm gewordenen Nächte und wieder in den werdenden Tag, immer neuen Ufern zu, einsam mit sich und der Schöpfung, mit Himmel und Erde und Wasser. Wo sie zur Rast und Umschlag anlegten, da hallten die Ufer wieder von den Befehlen der Schiffsmeister. Da lärmte das geschäftige Schiffsvolk, da wurden die durstigen Rosse getränkt, da schlugen Säcke und Ballen und Körbe und Fässer dumpf und schwer und wandermüde in die Lagergewölbe, schüttete sich das Getreide zu Bergen auf, begannen neue Ballen, neue Fässer und neue Lasten ihre Reise. Ununterbrochen rannen mit den Wassern unserer Inn- und Salzachschiffe, je und je in bestimmte Züge zusammengestellt, in der Hauptsache zueinander gegeben wie folgt. Erstens das Hauptschiff mit der Hauptlast, zweitens der etwas kleinere nebenbei, dem Hauptschiffe angehängt, drittens der wieder etwas kleinere Schwemmer, viertens die Kuchelzille, mitunter auch Habergors genannt, fünftens der nebenbei des Schwemmers, kleine Transportplätten zum Übersetzen der Wasserrosse an das andere Ufer, die Steuerplätte für die Mannschaft bei Wassergefahr, kleine Zillen und Mutzen für Schiffswerkzeug und Schifffahrtsgeschirr und die Salzmutz für das lange Schiffsseil. Der Käpt'n des Hauptschiffs hieß der Sesthaler. Den Steuerbaum, der sich in einem Ringe von 10 Birkenruten bewegte, bediente mit dem Gewichte seiner Hüfte der Steuerer. Unter Lass aha und Herra aha, das heißt vorwärts, und Halt fuhr man talab. Zur Talfahrt trug das Hauptschiff den Namen der Naufür. Die Bergfahrt, richtiger gesagt, das Ziehen der Schiffe stromauf, nannte man Hohenauen. Das Hauptschiff stromauf die Hohenau. Die großen Innschiffe oder Hohenauer lieferte die Schiffswerft Altenhohenau. Das Ziehen der Schiffe besorgten die Schiffszieher, die Wasserross bei schwerer Strömung 15 bis 20 Paare, die teilweise im seichten Uferwasser, teils auf dem Leinpfade auf dem Ufer gingen. Den Schiffszug führte der Vorreiter oder Stangelreiter, der ohne Verbindung mit den Rossen auf seinem Leinpferde ritt und mit einer langen Stange Tiefen und Untiefen lotete und umführte, das heißt den Schiffszug durch Wasseruntiefen oder Wasserseichten leitete. Den Beschluss bildete der Afterreiter. In hölzernen Sätteln saß das Rossvolk oder die Rossbuben, bei Salzzügen Salzjodeln genannt, weil sie mit ununterbrochenen Schreien die Rosse zu ihrer harten Arbeit anfeuerten. Wasserschauer, das heißt Beobachter der Wasserverhältnisse, war der Nauferk. Der Bruckknecht hielt die Verbindung mit dem Lande aufrecht. Der auf der Gegenfahrt benutzte Treiberweg oder Trippelweg, meist unter Wasser, in den die Hufeisen der Pferde eingriffen, oft bis zu 50 Gäulen, wurde Hufschlag oder Beschlacht genannt. Dem letzten Schiffszug sollen 70 Pferde vorgespannt gewesen sein. An bestimmten Plätzen das Ufer entlang waren Eichenpflöcke eingerammt, die sogenannten Haftstecken, an denen während des Abkochens in der Mittagrast die Schiffe angepflockt waren. Die Weilen in Wiesen und Ackergründen, die groben Schiffsknechte zum Ärger der geschädigten Grundbesitzer unbekümmert in Saat und Ernte mit Fluchen und Lärmen und Streiten herumwerkten und lackelten. Da flogen in ihren Schiffsleut Kauderwelsch die ungarischen und italienischen, die einheimischen und die Tiroler Sprachbrocken nur so durcheinander, denn aus allen Ländern, die durchfahren wurden, waren Arbeitshelfer angedungen und erwiesen sich den Schiffsmeistern bei An- und Verkäufen als wertvolle Dolmetscher. Die erste Jahresausreise eines Schiffszuges war mit gewissen feierlichen Zeremonien verbunden. Der Morgen vor der Ausfahrt eines Laufener Salzzuges auf der Salzach versammelte zum Beispiel die gesamte Schiffsbemannung, die in ältester Zeit in einer kilometerlangen Häuschenzeile am heute österreichischen Ufer wohnte, in ihrer Kirche zum heiligen Nikolaus zu einem Gottesamt, damit die Fahrt in Gottes Namen beginne. Erbausfergen und Fertiger opferten in die sogenannte Nikolaibüchse zur glücklichen Beförderung des Salzausgangs einen bestimmten Geldbetrag. Ehe sich das Schiffsvolk auf das Schiff begab, brachte der Seilträger aus dem Seil Nachen einen Krug Wein und füllte einen Becher. Der Schiffsführer sprach zu den an ihm vorbeireitenden Rossleuten: »Ich bringe euch den Johannessegen«, trank und schwang den Becher rückwärts über das Haupt und goss den ersten Wein oder auch den letzten Tropfen desselben in die Fluten. Nach ihm wiederholten die Rossleute einzeln die Zeremonie. Mit dem Ruf in Gottes Namen war die Feier an Land zu Ende. Stand dann alles auf dem Schiff an einem zugewiesenen Platze, dann erklang des Naufergen hallender Ruf: »Lass Rinner!« Jeder entblößte das Haupt, die schwieligen Hände legten sich andächtig ineinander und der Nauferge betete. Zitat: »Lass Rinner fahr und gedenk unserem Herrn, sein bitteres Leiden und Sterben, damit uns Gott der Herr nicht vergisst. Sprecht das Gebet, Gott zu loben und zu ehren, damit uns Gott der Herr diese Fahrt und manche Fahrt mit Gesund und Freuden wieder heimschickt. Gott erhöre unser Gebet.« Der Seestander schlägt mit dem Ruder ein Kreuz und mach im Strome drei Kreuz: Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Zitat Ende. Und die Schiffe fahren ihren Geschicken entgegen. An Inn und Salzach. Wo der Inngletscher eine Mulde ausgewühlt am Einfluss der Mangfalk in den Inn, einst Seegebiet, dort liegt Rosenheim, die Stadt der Schulen, Schlüssel zum Inntal. Die Regierungszeit Friedrich II. Beurkundet Rosenheim 1232 erstmals. Zitat: »Recht, Straff und Wendel der Bürger und Richter des Markts Rosenheim«, Zitat Ende, »berichten wohl von Verleihungen und Vergünstigungen durch die bayerischen Herzöge Heinrich Ott und Heinrich zu Burghausen 1338 an Rosenheim. Von Rosenheims ersten Anfängen berichtet kein Pergament, kein Erinnerungszeichen. Er, der einzige, um sie weiß, der rauschende Innstrom, der schrieb es in seinen rinnenden Wasser und die sind lange weit davon. Aber dieses ist gewiss auch ohne Siegel und Brief, dass kein anderer als der Innstrom Vater und Gründer der Stadt Rosenheim sein kann. Fischer- und Schifferfamilien mögen es ursprünglich gewesen sein, denen er an Ort und Stelle Brot gegeben. Schon die Vita Severini spricht von römischen Getreideschiffen auf dem Inn. Eine Flotte römischer Transportschiffe lag unweit der Innmündung in die Donau. Als Rosenheim 1276 seine Innbrücke bekommen hatte, wurden seine Bewohner an einheimischen und fremdländischen Gütern, die der Inn auf seinem Rücken zu ihnen trug, Bayern genoss hier das Recht, alle auf dem Inn kommenden Schiffe durchsuchen zu lassen, zu Kaufleuten, selbst zu Kaufherren. Ihr stiller Markt wurde zum lauten Handelsplatz mit Stapelrecht. Von diesem Zeitpunkte an begann sich rosenheimischer Fleiß in pures Gold und bürgerliche Wohlhabenheit umzusetzen. Mauern und Tore schützten sie. 1644 ist Rosenheim schon, Zitat, »ein stattlicher Markt am Inn«, so von vielen vor eine Stadt gehalten wird, ein Landgericht darein samt Dörfern und anderen Gütern. Zitat Ende. 1599 erhielt Rosenheim das Privilegium der Salzfracht und der Salzniederlage. Das auf dem gegenüberliegenden hochaufsteigenden Innufer, dem Schlossberg gelegene Schloss, wurde Pass ins Tirol genannt. Der längst des Inn ziehende Wind, der Erlerwind. 1237, als Castrum Rosenheim genannt, gehörte das Schloss den Grafen von Wasserburg, dann den bayerischen Herzögen. Zum Schloss erbaute Herzog Friedrich 1392 eine Kapelle, die 1809 als überflüssig dem Abbruch verfiel. Das zur Kapelle gehörige Benefiziatenhaus trägt den Namen Pfaffenhaus. Noch vor dem Untergang der Kapelle war das Schloss 1745 dem österreichischen Erbfolgekrieg zum Opfer gefallen. Blättert man in den Schicksalsbüchern unserer chiemgauischen Märkte und Städte, so sind es immer wieder dieselben Runen, die sich schmerzhaft eingraben. Krieg, Pest, Brand, auch Wassersnot. So auch in Rosenheim. Einmal brandschatzten hier die Österreicher, einmal plünderten die Panduren und Kroaten, einmal verheerte es der spanische Erbfolgekrieg. Schwang der Schwede seine Geisel über Rosenheim, das am 17. Januar 1648 von ihm spoliert und grausam geplündert wurde. Der Markt mochte in seinen Bürgern tapfere Mannen besessen haben, denn zu Ende des österreichisch-bayerischen Erbfolgekrieges belohnte die Kurfürstin Kaiserin Maria Amalia den Rosenheimer Landfahnen für bewiesene Tapferkeit mit einer schwer gestickten Standarte mit der Inschrift, Zitat, Hec maeta laborum, Zitat Ende. Mit dem blutigen Tod auf dem Schlachtfelde war es der schwarze Tod, der, wie anderswo auch in Rosenheim, seine Saatfelder unerbitterlich beritt. War es die rote Brunst, die sich nahm, was zu nehmen war. 1469 zum Beispiel Pronn Rosenham der Mark aller aus an St. Jakob Abend. Sein schwerstes Brandunglück, dem der ganze Markt Rosenheim zum Opfer fiel, in dem auch der Verlust des gesamten urkundlichen Materials zu beklagen ist, verzeichnet das Jahr 1641. Um die Ergründung der Herkunft des Namens Rosenheim schrieb sich schon manche Feder stumpf, ohne die vielgedeutete Angelegenheit geklärt zu haben. Lange ehe der Name Rosenheim in Urkunden sich zeigte, tritt ein Stadtteil, Rossacker, in der Geschichte auf. Drei Edle dieses Ortes, Heinrich, Siegfried und Perthold von Rossacker, bezeugen um 1116, eine nach Tegernsee gemachte Schenkung. Ob nun die Siedlung in früheren Zeiten einmal buchstäblich in Rosen gebettet war, ob sie etwas von den Rossen und ihren Märkten, die eine gewisse Berühmtheit sich erobert hatten, ihren Namen bezog, ob edle Herren ihnen gegeben waren und so weiter, dies kann niemand mit Bestimmtheit bezeugen. Man denkt in letzter Linie als Paten an den Personennamen Ruozzo oder Rosso, also an den Hof oder die Siedlung eines Ruozzo, da im Jahr 1232 ein Rossinsheim genannt wird. Spätere Zeiten verzeichneten dann schon Edle von Rosenheim, die dem Geschlechte der Preising zugehörten. Seitdem so oder anders. Jedenfalls ist dem Chiemgauer der Name Rosenheim von bestrickendem Klang. Denn für ihn ist maßgebend der Begriff, in Rosenheim beginnt die Welt. So empfand auch ich einst als 10-jähriges Kind, da ich auf dem Bahnhof zu Rosenheim meine bewundernden Blicke die Schienenstränge entlanglaufen ließ, auf denen von allen Richtungen her Lokomotiven anpfiffen und anpusteten. Mit dem 1. August 1860, der Eröffnung der München-Salzburger Eisenbahn, war nämlich Rosenheim Verkehrsknotenpunkt geworden. Hier kreuzten die Schlagadern des Verkehrs nach Nord und Süd, über den Brenner und hinauf zur See. Hinaus in alle Erden und hinein nach Kufstein, ins Tirol drein. Auf dem Bahnhof zu Rosenheim schlugen dazumal dem Chiemgauer die ersten fremdsprachigen Laute aus dem Süden an sein Ohr. Hier sah ich auf Kisten und Bündeln ihre Bahnwärterzeit verlungernd die ersten fremdländischen Menschen. Männer mit schwarzen Haarschöpfen, mit breitrandigen Hüten und samtenen Kitteln, südlich gebräunte Frauen, um den Kopf das befranzte Tuch gewunden, mit großen runden Ringen in den Ohren, an der Brust den Säugling. Welsche Arbeiter und Familien! Die ganze fremde Welt, übersungen von der klagenden Einförmigkeit einer Dudelsackweise. Dies ist freilich lange her. Vom Bahnhof führt, das laute Marktgeschrei der weiten Welt hinter sich lassend, eine festliche Kastanienallee den Reisenden in die Stadt. Wenn du an einer schönen Schmuckanlage vorbei deine Augen in einem grünen Wiesenheilbad gebadet, dann kannst du in die Altstadt eintreten. Die Empfänge leitet dort ein würdiger alter Herr, der Mitterturm. Behäbig steht er über seinem Torbogen, seine Häuserreihe im Auge, damit keines seiner Schutzbefohlenen ihm aus Maß und Zucht gerate. Sie haben alle, wie die alten Häuser der Inn- und Salzachstädte überhaupt, einen südlichen Hauch an sich. Haben Grabendächer, enge Höfe mit hölzernen Altanen in ihnen, marmorne Brunnen im kühlen Hausflöz, haben statt der ehemaligen gotischen Spitzgiebel schnurgerade Stirnen und unter breiten, ausladenden Mauerfüßen steinerne Lauben, dunkelnde Eingänge und Ausfahrt. Diesen südlichen Hauch hat ihnen der Inn zugetragen aus dem nahen Lande Italien, das bei Hall in Tirol als Brennerstraße an seine Ufer tritt. Wie sein großer Bruder der Bahnhof am Eingange der Stadt, ist auch der Marktplatz von Rosenheim Verkehrszentrale, und zwar für den Binnenverkehr. Du magst durch Rosenheim kommen, wann du willst, morgens, mittags, abends. Immer bestehen Wagen und Wageln dicht hintereinander die Häuserreihen. Wenn du beim Mitterturm rechts scharf um die Ecke biegst, dann bist du in Tirol drein. Das heißt, du stehst auf Rosenheims zweiten Marktplatz, auf dem die Äpfel und Birnen und Orangen und Zitronen, die weißen Kaviolrosen und die fetten Salatköpfe unter beinahe heißer Sonne sich anpreisen wie auf dem Markt im schönen Bozen. Von den Äpfeln und Birnen hast du nur einige Meter zur Pfarrkirche von Rosenheim, einer prachtvollen spätgotischen Kirche mit einem der schönsten Renaissance-Grabmale, die Krönung Mariens darstellend an der äußeren Chormauer. Schade, dass die Wohnburgen so respektlos nahe der Kirche auf dem Leib gerückt sind. Umso freier, ja in eine geradezu beneidenswerte Freiheit gegeben, ist die seit einigen Jahren fertiggestellte Christi-Königskirche, die man ebenfalls gesehen haben muss. Das ganze Presbyterium in ihr ist roter Marmorpracht. Aus dem Marmor steigt das Altarbild auf, ein farbensprühendes Gemälde, Christus als König. Presbyterium und Glasgemälde sind von ebenso überwältigender als wundersamer Eindringlichkeit. Umso jämmerlicher und gänzlich aus der Rolle gefallen inmitten unserer prachtvollen chiemgauischen Himmelsstürmer sind die beiden Spitzhütchen, die man der Kirche wie eine peinliche Verlegenheit als Türme aufgesetzt hat. Am Gasthof König Otto von Griechenland kündet eine Marmortafel, welcher Geist hier aus dem Dasein schied. Langbein der Rembrandt Deutsche, das Übrige weißt du von selbst. Schon 1571 hatte Alt-Rosenheim neben seiner deutschen Schule eine lateinische Schule. Über seine bürgerliche, handwerkliche und gewerbliche Tradition und die Träger dieser Tradition belehrt dich besser, als ich es vermag, Rosenheims Heimatmuseum. Es ist eine Sehenswürdigkeit für sich. Du findest dort auch das handgeschnitzte Modell eines Innschiffzugs. 1599 erhält Rosenheim das Privilegium der Salzfracht und der Salzniederlage. In der Saline zu Rosenheim, vollendet am 15. Juli 1810, in Betrieb genommen am 16. August 1811, endet die große Soleleitung von Reichenhall. Zum Rosenheimer Salinenbetrieb gehörte eine große Mangfallholztrift zur Anlieferung des Brennholzes, das in Wasserhafen und Trift- oder Holzgärten aufgefangen und aufgestapelt wurde. Eine Mineralquelle, die aus einem kleinen Hügel sprang und den Namen Kupferling trägt, machte Rosenheim in früheren Zeiten zu einem gern besuchten Kur- und Badeort. Am 6. Dezember 1854 war der erste Dampfer Wasserburg der privilegierten ersten Inn-Dampfschifffahrtsgesellschaft in Rosenheim eingelaufen. 1857 musste die Personenbeförderung wegen zu geringen Verkehrs eingestellt werden. 1860 auch die Frachtbeförderung. Zum Schlusse verrate ich noch, dass die Rosenheimer in früheren Zeiten einmal Seidenwürmer gezüchtet und dazu Maulbeerbäume gepflanzt hatten. Ob sie mit ihren Seidenwürmererzeugnissen in einen Konkurrenzkampf mit ihren mailändischen Handelsfreunden getreten sind, verschweigt die Chronik. Dafür berichtet sie von dem wohltätigen Sinn, der dem alten Rosenheim alle Ehre macht, in dem schönen Brauch am Vorabend des Weihnachtsfestes die Armen mit Heinzelbier zu beschenken. In vielen Orten Altbayerns überhaupt bestand zu Weihnachten die Sitte des Bierbettels bedürftiger Leute, nicht nur der Ortsansässigen, sondern auch derer aus der Umgebung. Zu diesem Behufe stellten die Bierbrauer einige Eimer, etwa 60 Liter Bier bereit, in der Regel für eine Person einen guten Liter. Hatte der Bittende mehrere Angehörige oder Kinder, dann erhielt er bis zu 3 Maß Bier. Mit einem großen Wassereimer wanderten die Bierbettler von Brauerei zu Brauerei, deren es in früheren Zeiten selbst in kleinen Marktflecken bis zu einem Dutzend gab. Diese Bierspende hatte also den Zweck, eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Mit der Zeit wurde allerdings das Bettelbier minder und minder und schließlich schenkten die Brauer nur noch das Nachbier oder das Horstelbier, bis Krieg und Inflation diesen Bieralmosen ein letztes Ende bereiteten. In seinem Namen erinnert das Heinzel- oder Horstelbier an Heinzelmann, den verkleinerten Wotan. Und so könnten wir vielleicht das in Niederdeutschland übliche Wodel- oder Wotansbier vor uns haben. Außerdem Heinzelbier beschenkte Rosenheim an Weihnachten, Ostern und Pfingsten die durchreisenden Handwerksburschen durch ihre Herbergsväter, damit die heiligen Tage nicht durch Betteln verunehrt wurden. Auf dem Bahnhof zu Rosenheim wartete am 28. August 1867 Napoleon III. Auf Zugverbindung. Unter denen, die sich den Kaiser beschauten, befand sich ein alter Rosenheimer Veteran, der in der Schlacht 1809 die kaiserlich-französische St. Helena-Medaille für Tapferkeit sich geholt hatte. Die Musketenkugel, die dabei den jungen Bichler wundgeschlagen hatte, trug der alte Bichler als Heiligtum mit sich. Als Napoleon an dieser Medaille den ehemaligen Kämpfer für Frankreichs Ruhm gewahr wurde, rief er ihn zu sich und belohnte ihn mit der Aussetzung einer jährlichen Pension von 300 Franken. 1853, als zwei Jahre vor Rosenheim zur Stadt erhoben wurde, schreibt der Verfasser eines Reisebuchs über Rosenheim, Zitat, es ist unbegreiflich, dass man diesen Ort nicht längst zur Stadt gemacht hat. Der genannte Marktflecken ist so schön und stattlich gebaut, dass man dem ehrenwerten Kollegium der Städte in keiner Beziehung Unrecht tun würde, wenn man ihnen Rosenheim an die Seite setzte. Vielleicht aber mag Rosenheim es wie Cäsar vorziehen, unter den bayerischen Marktflecken lieber der Erste zu sein, als unter den Städten der Zweite. Und es setzt darin seinen Stolz, wie manche reiche Bauern, die sich aus Stolz nicht wollen, in den Adelsstand erheben lassen. Wenn alle beim Lehrfach Angestellten in dem Grade ausgezeichnete Lehrer wären, als Rosenheim ein ausgezeichneter Marktflecken ist, so wären sämtliche Dorfschulmeister berühmte Professoren. Zitat Ende. Mehr des Lobes ist wirklich nicht vonnöten. Nur eines noch. Wenn du in deinem ganzen Leben das Warten noch nicht gelernt hast, auf dem Bahnhof von Rosenheim lernst du es ganz gewiss. An dieser Stelle wollen wir die heutige Lesung aus Franziska Hagers Meine Erde, Kulturgeschichte des Chiemgaus beenden, denn das nächste Kapitel widmet sich dann Traunstein und da werden wir eine eigene Episode dazu machen. Ich hoffe, ihr habt wieder einiges Interessantes aus der Vergangenheit erfahren können. Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Servus, Baba.